Gottes verändernde Kraft erleben. Und wieder muss sie weinen, sie, die junge Frau, die es hart getroffen hat. Ihr Mann ist gestorben. Sein Tod ist für sie nicht fassbar. Sie hat ihn sehr geliebt. Doch durch seinen Tod tauchen auch enorme wirtschaftliche Probleme auf. Wovon soll sie sich und ihre beiden Söhne jetzt ernähren? Wie will sie jemals und kann sie ihre Schulden zurückzahlen? Ihr Mann hat zwar vor dem Tod immer gesagt, du kannst dich darauf verlassen, dass Gott dich nicht im Stich lässt, es ist ein Gott, der Wunder tut. Am liebsten würde sie jedoch weglaufen, aber das geht ja nicht, sie wird gebraucht. Eines allerdings besitzt sie noch, es ist ein kleiner Krug mit Öl. Und immer wieder denkt sie an die Worte ihres Mannes, Gott kann Wunder tun, darauf kannst du dich verlassen. Und dann sagt sie leise vor sich hin, Gott, ich bin reif für ein Wunder. Kann ich dir dabei helfen oder bist du für mich nicht zuständig? Erst reißt du mitten im Leben meinen Mann, holst ihn zu dir und dann willst du mich allein lassen? Bitte tu etwas, Gott. So ähnlich hat sich wohl die Frau gefühlt, von der die Bibel im Buch der Könige berichtet. Das ist ein Buch im Alten Testament und ich lese einige Verse aus Kapitel 4 vor. Kannst du bitte weiterschalten? Elisha fragte sie, was kann ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nur einen kleinen Krug, sonst ist nichts im ganzen Haus. Darauf sagte er, auf, bitte deine Nachbarn um weitere leere Gefäße, besorge aber nicht zu wenig. Dann komm wieder zurück und verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen. Gieß Öl aus deinem kleinen Krug in alle Gefäße und was voll ist, stell beiseite. Da ging sie von ihm weg und besorgte die Gefäße. Dann schloss sie die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Sie reichten ihr die Gefäße und sie goss das Öl hinein. Als alle Gefäße voll waren, fragte sie einen ihrer Söhne, gibt es noch ein Gefäß? Er antwortete ihr, es gibt keins mehr. Da hörte das Öl auf zu fließen. Nun ging sie zum Gottesmann, zu Elisha und berichtete es ihm. Der sprach, geh und verkaufe das Öl, bezahle davon deine Schulden, vom Rest könnt ihr dein Leben, du und deine Söhne. Vielleicht kommt dem einen oder anderen die Situation bekannt vor. Es gibt immer wieder Lebenslagen, in denen wir merken, der Tod stellt alles in Frage. Der Tod kann den Angehörigen den Boden unter den Füßen wegziehen. Und natürlich geht es auch nicht jedem so wie dieser Frau. Es gibt noch eine ganze Menge anderer großer Herausforderungen. Krankheit und Streit in der Familie, Verlust der Arbeit, tiefe seelische Verletzungen. Und in allen Situationen fragen wir, wie komme ich zu neuer Hoffnung? Wird Gott mir helfen? Kannst du bitte die nächste Folie einblenden? Wie erlebe ich die verändernde und verwandelnde Kraft des lebendigen Gottes? Als Christen wissen und bekennen wir, unser Gott ist ein Gott des Lebens. Er hat die Macht des Todes und der Schuld durch das Kreuz von Golgatha und durch die Auferstehung ein für alle Mal überwunden. In Jesus zeigt er uns seine absolute Liebe und Gnade. Und die vielen Berichte in der Bibel machen eines deutlich, dieser Gott handelt in seiner Macht und Größe damals im Volk Israel wie auch heute. Wie reagieren wir also auf Nöte, auf Verluste? Geht es nach dem Motto, wir schaffen das, Ärmel hochkrempeln und anpacken? So denken und handeln viele und das ist auch nicht unbedingt falsch, aber es ist nicht das Einzige, was wir tun können. Denn Gott ist doch auch noch da. Müsste er nicht den Himmel aufreißen und so schnell es geht handeln? Wir können etwas tun, doch wir sind dabei auch auf die verändernde und verwandelnde Kraft Gottes angewiesen. Wir schaffen das am besten mit ihm, weil seine Hilfe nachhaltig ist. So wie es diese Frau in unserem Bericht auch nur mit ihm geschafft hat. Sie lebte ungefähr 850 vor Christus in Israel und Gott hat damals durch seine Propheten große Wunder vollbracht und sie verkündigen Gott ganz klar und deutlich und einer dieser Propheten ist Elisha oder Elisa. Sein Name ist zugleich Programm, Gott hat geholfen. Einmal wird berichtet, dass Elisa mit Gottes Hilfe ein giftiges Getränk in ein gesundes verwandelt. Da war der Tod im Topf, doch durch die Gnade Gottes kam Leben in die Bude, wie es ein Kollege ausdrückte. Heute wissen wir, dass jeder gläubige Christ den Geist Gottes empfängt und um Wunder bitten darf. Wir erfahren, wie stark der Heilige Geist handelt und verändert. Der bereits verstorbene Pastor Heiner Rust schrieb sinngemäß: Wir werden eine zunehmende Zeit der Prophetie und der machtvollen Zeichen und Wunder erleben. Der Geist bestätigt das Zeugnis des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus der ganzen Welt durch Zeichen und Wunder. Es geht um das kraftvolle Zeugnis Gottes selbst, um seine Präsenz mitten in der Not, um sein Eingreifen. Die Kräfte des Himmels und die Kräfte des angebrochenen Reiches Gottes werden freigesetzt. Und die Worte der Bibel öffnen uns auch in aussichtslosen Situationen die Augen. Lasst uns für die Wunder des lebendigen Gottes offen sein. Dazu ein erster Schritt, das können wir mitlesen, wo wir auf Gott treffen. Vor einigen Jahren führte der evangelische Theologe Michael Herbst im Greifswalder Institut eine Studie durch. Er wollte wissen, in welchen Situationen Menschen auch im stark entkirchlichten Osten Deutschlands für das Evangelium und Glaubensfragen offen sind. Und dabei stellte er fest, dass sich viele Menschen erst an Gott wenden, wenn sie in Not sind. Gott bleibt oftmals die letzte Adresse. Hier kann nur noch ein Wunder helfen. Das heißt, Menschen möchten den lebendigen Gott treffen. Sie erwarten, dass er ihnen konkret hilft. Aber natürlich wird nicht jeder in seiner Not auf Gott treffen. Und dann fühlt man sich alleingelassen. Und es gibt auch solche, die Christus einfach ihren Rücken zugedreht haben. Und vielleicht sind einige sogar hier im Gottesdienst. Sie sagen, mit einem, der die Not zulässt, will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn nicht er hilft, ja, dann soll er mir auch weiterhin nicht helfen, wenn er eben nicht will. Ich ignoriere ihn. Und dabei zweifeln sie nicht an der Existenz Jesu, aber sie distanzieren sich. Wie sieht es mit deiner Not aus? Treibt sie dich weg von Jesus oder zieht sie dich näher zu ihm hin? Allerdings möchte ich hier auch eines erwähnen und klarstellen: Der Gott des Alten und Neuen Testaments verursacht oder initiiert weder das Böse noch den Tod. Aber er kann die notvollen Situationen gebrauchen, um für dich ein Licht anzuzünden. Bei Gott ist alles möglich. Ein Pastor sagte einmal, aus dem Schlusspunkt der Verzweiflung hat er einen Doppelpunkt der Hoffnung gemacht. Weder der Tod noch das Böse, weder die Not noch das Leiden haben das letzte Wort. Er hat es besiegt. Du darfst so beten, so wie es damals die junge Witwe tat, beziehungsweise bei dem Propheten Gottes Hilfe suchte. Sie brauchte ein Wunder. Und wie oft werden wir in der Bibel aufgerufen, ganz konkret um Gottes Eingreifen zu bitten. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Und das sind nur zwei von vielen Stellen in der Bibel. Bitte verstecke deine Sorgen nicht. Ist der Tod im Topf deines Lebens, dann wende dich an den lebendigen Gott, der dir helfen möchte. Er ist so mächtig, dass er ganz konkret, egal um welche Not es sich handelt, umfassend in deiner Situation eingreifen kann. So war es auch damals bei der Frau. Er hat ihr zum Beispiel materiell unter die Arme gegriffen. Und wie viele Beispiele gibt es, wo Jesus Menschen Geld hat zukommen lassen, weil sie es in ihrer Not brauchten? Aber er kann natürlich auch in andere Lebenssituationen eingreifen. Wie oft hat er Beziehungen geheilt, Freunde, die zerstritten waren, zusammengebracht, Eheleute wieder zusammengeführt. Wie oft hat er dir in der Schule oder an der Werkbank geholfen? Wie oft hat er dich in Krankheiten begleitet? Wie oft hat er uns als Gemeinde geholfen? Wir dürfen Jesus vertrauen, auch dann, wenn die Situation nicht so enden, wie wir es erhoffen oder erbeten. Wichtig ist nur eins: Er ist da, er lebt, er sieht dich und er wird auf seine Art und Weise eingreifen. So lädt uns Jesus ein, komm bitte heraus aus deinen trübsinnigen Gedanken. Die junge Witwe hat das damals geschafft. Mach die Augen auf und sprich mit mir, wende dich zu mir, rufe mich an, ich will dich treffen, wenn es dich getroffen hat. Und dann, das könnt ihr jetzt auch mitlesen, können wir Schritte des Vertrauens gehen. Die biblischen Berichte machen klar, dass Gott uns als sein Partner ansieht. Er fordert uns heraus, unser Vertrauen einzubringen. Das heißt, nicht nur mit Worten im Gebet, sondern dann auch wirkliche Schritte des Glaubens zu gehen. Mach dich auf den Weg und schau nicht immer nur auf die Not. Was soll ich tun? Elisa fragt die Frau zum Beispiel, sage mir, was hast du im Haus? Durch solche Fragen werden wir aufgefordert, mit unseren Anliegen ganz konkret zu werden. Das hilft uns, die Wirklichkeit zu sehen. Welche Wirklichkeit, fragst du? Nun, dass deine Kinder Wege gehen, die du nicht für gut heißen kannst. Du leidest, du lässt sie ziehen, aber natürlich ist die Tür immer noch offen für sie. Die Krankheit, die in wenigen Wochen zum Tode führen wird. Der Streit, den du gerne schlichten möchtest, aber die andere Person will partout nicht. Die wichtige Hausarbeit oder Matheklausur, die du vollkommen in den Sand gesetzt hast. Die Witwe in unserer Geschichte besitzt nur ein ganz kleines Gefäß. Etwas, was wirklich nicht ausreicht, aber genau dieses kleine Gefäß, dieses kleine Ding soll sie Gott zur Verfügung stellen. Und das erinnert den einen oder anderen vielleicht an das Wunder, das Jesus bei der Hochzeit zu Kana getan hat. Da geht es immerhin um ca. 600 Liter Wasser bzw. Wein. Auch hier wird zunächst die Anweisung gegeben, die leeren Gefäße mit Wasser zu füllen und dann zu schöpfen. Oder denken wir an die Brotvermehrung. Als die Not sichtbar wird, fragt Jesus die Jünger, was habt ihr da? Und siehe da, es waren nur 5 Brote und 2 Fische. Davon werden bekanntlich nicht 5000 Menschen satt. Doch auch hier sagt Jesus, bringt sie zu mir. Das Wunder der verwandelnden Kraft Gottes geschieht und alle werden satt. Ich lege mein Leben, mein Vertrauen ganz in Gottes Hände. Hingabe ist gefragt. Dann stelle also, das ist ein nächster Schritt, die leeren Glaubensgefäße auf. In unserer Geschichte ist es ähnlich. Nicht nur der kleine Ölkrug soll gefüllt werden, nein, die Frau soll sich noch weitere Fässer, nicht Fässer, sondern Gefäße und Krüge aus der Nachbarschaft besorgen. Kommt man sich dabei nicht etwas dumm vor, lauter leere Gefäße in einem leeren Haus aufzustellen? Glaubensschritte können manchmal lebensfremd wirken. Du könntest eine Bitte aufschreiben und sie in deinem Haus überall verteilen, am Spiegel, im Flur, auf dem Nachttisch, auf dem Schreibtisch, am Kühlschrank. Das sind reale Schritte des Vertrauens. Das sind ja deine Glaubensgefäße, die du gesammelt hast und die du Jesus heute im Glauben konkret hinstellst. Du kannst Gott bitten, dass er in deiner Familie, deiner Nachbarschaft, bei der Arbeit oder Ausbildung, in der Schule oder in deiner Freundschaft ein Wunder tut. Bitte ihn darum, ein Wunder in der Gemeinde oder in den Gemeindegruppen zu tun. Bitte ihn, wenn es dir ganz schlecht geht, dir materiell zu helfen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Du kannst beten, Herr, ich will neu erwarten, dass du hier ein Wunder tust. Nun mag der ein oder andere denken, was soll das denn? Als ob Gott sich durch dieses Aufstellen von Gefäßen wirklich bewegen lässt. Außerdem hat das ja einen faden Beigeschmack. Man könnte denken, dass der Mensch durch die Anzahl der leeren Gefäße, die er aufstellt, auch das Maß der Wunder bestimmt. Nach dem Motto, traue ich Gott viel zu, macht er viel. Und hier komme ich an einen heiklen Punkt, weil der ein oder andere vielleicht schon mutig Glaubensgefäße aufgestellt hat und jetzt sagt, so Herr, das ist mein Teil des Glaubens, nun bist du dran. Aber wir müssen aufpassen. Deshalb ein weiterer Schritt, höre genau auf das, was Gott sagt. Dietrich Bonhoeffer schreibt, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, sondern nur all seine Verheißungen. Gott redet durch den Propheten Elisa zu der jungen Witwe. Heute redet er durch die Bibel und sein konkretes prophetisches Wort und was er euch sagt, das tut. So heißt es in der Geschichte. So heißt es in der Geschichte von Elisa und auch in der Geschichte von Kana. Wir brauchen eine feste Verankerung in seinem Wort, in seinen Verheißungen, in dem, was er sagt. Wir vertrauen nicht blind, sondern weil wir Gottes Wort haben. Ich möchte noch deutlicher werden, der Glaube kommt aus dem Hören auf das konkrete Wort Gottes. Und er kommt nicht aus dem, was wir uns wünschen und ersehnen. Und auch hier ist das gemeinsame Hören auf Gottes Wort wichtig. Sind wir allein und nennen Gott unsere Nöte, besteht die Gefahr, dass wir vielleicht nur das hören, was wir hören wollen. Wir sind nur darauf fixiert, von der Not loszukommen, was ja auch menschlich ist. Aber dabei kann es passieren, dass wir Jesus überhören. Und deshalb bietet die Gemeinde oder eine Gemeinschaft, in der wir zum Beispiel zusammenbeten, immer einen objektiven Schutz. Hier hören mehrere. Das gilt auch für konkrete prophetische Weisungen für uns. Wir müssen umsichtig und sorgfältig sein, wenn wir Gott hören wollen. Wenn ich zum Beispiel zu einem bestimmten Thema Stellung nehme, hört man von mir nie oder nur sehr, sehr, sehr selten die Worte: Jesus hat mir das gesagt. Mit diesem Satz treibe ich den anderen sofort in die Ecke. Und wenn andere es missachten, es besser wissen, oder mich belächeln, tut es weh, keine Frage. Aber dennoch sage ich diesen Satz nicht. Aber weil ich zu diesem Thema Jesus Standpunkt kenne und von ihm eine Antwort erhalten habe, trifft es so ein. Das habe ich schon oft erlebt. Und genauso habe ich es auch anders erlebt. Und ich war froh, es vorher nicht gesagt zu haben. Jesus hat mir gesagt. Wenn wir ihn reden hören, halten wir mutig unsere leeren Hände und die leeren Gefäße hin. Wir achten auf seine Anweisungen. Die Witwe hat das getan und deshalb frage ich noch einmal, welche Gefäße stellst du Gott neu hin? Ein nächster Schritt, Wundererfahrungen. Schließlich berichtet uns die Bibel von dem Wunder, dass sich alle Töpfe und Krüge mit Öl füllen. Die Witwe wird gut versorgt, kann ihre Schulden begleichen. Alles, was sie tut, ist, dass sie sich genau an das Wort Gottes hält. Sie ist gehorsam. Und da schütteln nun wieder einige mit ihrem Kopf, das geht über ihre und manche wissenschaftliche Erkenntnisse, das ist unmöglich, hier fließt kein Öl aus so einem kleinen Gefäß und hier wird nichts gefüllt, das geht gar nicht. Nun, es ist genauso möglich wie die vielen Wunder, die uns im Neuen Testament berichtet werden, angefangen bei der Geburt Jesu, über all die Zeichen und Wunder im Leben Jesu, dort, wo er heilt, wo er befreit, wo er Tote auferweckt und schließlich auch das Wunder des Kreuzes und das Wunder von Ostern. Es werden bei Wundern, die Gott bewirkt, offensichtlich nicht nur Gesetzmäßigkeiten dieser Welt eingesetzt, sondern Kräfte der zukünftigen Welt. Nachzulesen im Hebräerbrief, es gibt eine Wirklichkeit des offenen Himmels, wie es jemand formulierte. Eine Wirklichkeit, die wir vor Augen haben, weil wir Christus kennen und ihm vertrauen. Und deshalb können wir beten, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was Gott bewirkt, ist nicht oft mit den Maßstäben unseres menschlichen Denkens und unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis zu prüfen, das wäre anmaßend. Ich bin gestern zu der Elke Huhnen gefahren, die wohnt in Idafeen. Gestern Morgen kam ein Auto entgegen, ich mache ein wenig Platz, bin so reingerutscht an die Seite und habe das Auto gedreht und voll auf den anderen zugerast. Und wir sind zum Glück und Gott sei Dank aneinander vorbeigekommen, ohne einen Unfall zu machen. Das war für mich ein Wink, ein Wunder Gottes, dass ich da nicht im anderen Auto gelandet bin. Das, was Gott bewirkt, ist also oft nicht mit den Maßstäben unseres menschlichen Denkens und unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis zu prüfen, das wäre anmaßend. Wo Gott wirkt, füllen sich leere Gefäße. Da geschieht etwas, was Menschen und Situationen verändert. Und das ist die Wahrheit. Das erleben wir doch auch. Und deshalb nehmen wir als gläubige Christen und Gemeinde Jesu diese Wirklichkeit nicht nur so zur Kenntnis und gehen dann zur Tagesordnung über, nein, wir beten darum. Die junge Witwe in unserem Bericht hat erlebt, was es heißt, von den materiellen Schulden freizukommen. Arbeitslose erhalten Arbeit. Leute, die nicht gut lernen können, schaffen ihren Abschluss. Wir erfahren als Christen durch Jesus aber auch, dass unsere Seele heil wird. Darum geht es Gott ja vor allen Dingen. Wir erfahren Vergebung der Schuld. Denn wo wir uns aneinander oder auch gegenüber Gott Versündigen entsteht Schuld, die uns lähmt. Sie liegt wie ein schwerer Sack auf unserer Seele und nimmt uns die Freude am Leben. Wir dürfen sie bekennen und es wird vergeben. Die junge Frau hält sich nicht mehr die Hände vor ihr Gesicht. Jetzt sind es Tränen des Glücks und der Freude auf ihren Wangen. Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Ich freue mich an Gott. Mein Mann hat recht gehabt. Dieser Gott kann Wunder tun. Und er hat ein Wunder getan, als ich ihn um Hilfe bat. Ich war reif für ein Wunder. Er hat neues Leben gebracht, als die Todeskraft sich lähmend über mich legen wollte. So ist Gott. Halleluja. Und wenn ich es vor über 2800 Jahren schon so erfahren habe, um wie viel mehr werdet ihr es in Leer oder anderswo erleben? Ihr, die ihr diesen Gott durch Jesus noch viel intensiver und näher erfahrt. Er lässt euch nicht hängen in der Not. Er hat euch nicht hängen lassen, mich auch nicht. Er trifft euch mitten in eurer Not, in der Traurigkeit, in den Fragen und Zweifeln. Und durch seinen Geist leitet er euch, er spricht zu euch Worte des Glaubens und erinnert euch an seine Zusagen. Und er will auch hier und heute und in diesem neuen Jahr Wunder tun. In unserer Mitte, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Land. Die Liebe Gottes ist nämlich nicht tot zu kriegen. Sie bleibt, sie lebt. Und besonders bei denen, die reif sind für ein Wunder, die reif sind für die verwandelnde Kraft Gottes. Amen.